Liebe Schwestern und Brüder, nach einer wunderbaren Fahrt über Ellebe und Moldau waren wir schließlich am Abend angelegt in Prag mit unserem schön ausgestatteten Flussschiff Saxonia. Und gegen den Abendhimmel sah man die Burg oben, den Hradschin und den Veitsdom. Dort oben hat ja im Jahr 1618 der Fenstersturz von Prag stattgefunden. Die evangelischen Stände in Böhmen und Mähren waren enttäuscht über den Wortbruch des Kaisers Matthias. Was dahinter stand, können Sie zu Hause nachlesen. Sie hatten gewisse Privilegien gehabt, die dann der Kaiser nicht eingehalten hatte. Und als sie dann zwei kaiserliche Räte, Abgesandte des Kaisers Matthias, packen konnten, da ergriffen sie die und warfen sie zum Fenster raus. Glücklicherweise war unter dem Fenster eine Dämpfung, ein schöner Misthaufen alter Garantie, sodass die also sicher landeten. Und trotzdem war dieser Fenstersturz von Prag 1618 der Auftakt zum grauenhaften Dreißigjährigen Krieg. Der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck hat oft in schlaflosen Stunden, er hat das bekannt, darüber gerätselt, wie anders hätte die Geschichte von ganz Europa verlaufen können, wenn es nicht zu diesem Fenstersturz von Prag gekommen wäre, wenn dieser Fenstersturz hätte verhindert werden können. Die ganze Geschichte wäre anders gelaufen. Nun war der Anlass für uns Teilnehmer bei dieser christlichen Flusskreuzfahrt, einige sind unter uns, dass wir über einen ganz anderen Sturz nachgedacht haben, nämlich einen Sturz, der vermieden werden konnte. Nämlich das Hinunterstürzen von des Tempels Zinne, zu dem der Teufel persönlich Jesus aufgefordert hatte. Der große Versucher, heißt in der Versuchungsgeschichte Matthäus 4, der Versucher trat zu Jesus. Wenn der nicht mal Jesus ausgespart hat, werden Sie auch nicht davon kommen. Der Versucher trat zu Jesus und wollte ihn gleich zu Beginn seines irdischen Weges verführen. Das ist die Aufgabe des Satans, des Durcheinanderbringers, der großen Schlange, so heißt Offenbarung 19, dass er die Menschen verführte. Bevor Jesus seinen Weg zu den Menschen einschlug, sollte er nach der Pfeife des Teufels tanzen. Spring doch von des Tempels Zinne, also von jenem Erkerchen über der Tempelmauer, das hinuntersah in die Tiefen des Kidrontals. Jetzt will ich Ihnen diese paar Verse lesen aus Matthäus 4. Da führte der Teufel Jesus mit sich. Mit hat in der Bibel immer eine ganz große Bedeutung, dass Jesus darauf aus ist, dass er uns mit sich führt. Und dann heißt der Teufel führte Jesus mit sich. Was für eine wahnsinnige Verkehrung. In der Bibel hat jedes einzelne Wörtlein eine Bedeutung. Nach des Teufels Pfeife tanzen, jetzt bestimme ich mal, führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. In Jerusalem hieß man das Flügelchen, jene Bastion, letzte Bastion, wo man dann hinuntersah tief ins Tal. Und er sprach zu Jesus, bist du Gottes Sohn? Wenn du schon Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Hätte denn Jesus nicht auf diese Herausforderung eingehen können? Was war denn so schlimm daran? Er war doch der Sohn Gottes. Und Gottes Wort ist doch verlässlich. Gott hat den Engeln Befehl gegeben, dass sie die auf den Händen tragen. Ist ja oft heute so, Sie brauchen bloß ins Wunschkonzert morgens hineinhören im Radio, wie oft das gewünscht wird. In der herrlichen Melodie von Mendelssohn Bartholdy. Er wird dich auf den Händen tragen, dass dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Wird heute oft Gott zugeschrieben, dass deine Hauptaufgabe, liebe Freunde, das war ein Wort, das der Teufel mit Begeisterung zitiert. Dies Bibelwort. Was wäre denn gewesen? Jesus hätte erleben können, was vor Jahrzehnten so in der Christenheit ein beliebter Gesang war. Auf Adlersflügeln getragen über das rauschende Meer der Zeit. Was hätten die Engel ihn sicher heruntergetragen? Jesus hätte beweisen können vor den Augen der vielen Tempelpilger, dass Gottes Wort verlässlich ist. Er hätte demonstrieren können. Jesus, warum hast du es nicht gemacht? Dass die Grundidee von diesem Psalm 91 stimmt, wer Gott vertraut hat, wohlgebaut. Jesus, du hättest doch verlockend machen können, den Dienst, den rettenden Dienst der bewahrenden Engel. Du hättest dich doch darauf verlassen können, auf dieses Bibelwort. Jesus hätte vor den Augen vieler Tempelpilger anschaulich machen können, mein Gott kann auf mich nicht verzichten. Ich bin wichtig. Jesus, warum hast du denn den Sturz in die Tiefe vermieden? Warum hast du gesagt, nein? Es hätte doch so viel Gutes herauskommen können. So viel Zutrauen zur Schrift. Zur Hilfe Gottes, zum Dienst der Engel. Soll das eine Versuchung gewesen sein? Der Versucher trat zu ihm? Ja, weil es das Wesen der Versuchung ist, dass sie uns vorgaukelt, es kommt doch so viel Gutes dabei heraus. Wie viele von der Generation meiner Cousins und meiner Onkel, Millionen aus Deutschland, haben sich in den Tod treiben lassen in Russland durch die Idee, wir können den Weltkommunismus besiegen. Der Krieg ist zwar nicht schön, aber hier wird was Gutes getan. Endlich wird die Welt gereinigt von einem Unheil. Wir brauchen gar nicht so weit gehen bis zum Krieg, wie viele heute in der Christenheit sagen, ach, lasst uns doch vergessen, die vielen Neins in der Bibel, die vielen Gebote, was wir tun sollen, was wir vermeiden sollen. Das Christentum wird doch erst attraktiv, wenn wir die vielen Verbote und Gebote weglassen. Macht doch ein harmlos einladendes Christentum. Ich weiß noch, wie ich erschrocken bin. Eine Konfirmandengruppe in Schorndorf seinerzeit, wie wir in die Gebote kamen. Sollst nicht töten. Und so eine liebenswerte junge Konfirmandin sagte, es ist doch vielleicht für manche Kinder hilfreicher, wenn sie gar nicht geboren werden müssen. Wer weiß denn, ob sie nicht eine schlimme Kindheit haben werden? Wer weiß denn, gell? Lieber Mordern, wenn sie schon im Mutterleib. Welch ein Irrsinn! Und er behauptet, es könnte doch denen, die abgetrieben werden, gut tun, dann haben sie kein schweres Leben. Der Versucher tarnt die Versuchung dadurch, dass er sagt, kommt doch so viel Schönes dabei raus. Willst du die Welt, dieses Gute nicht genießen lassen? Jesus, das wäre doch was, so wie nachher die Versuchung, du könntest die Welt gestalten. Jesus, du könntest vor vielen Tausenden beweisen, wer du bist, dass du der Sohn Gottes bist. Was stand denn dagegen? Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, deinen Gott. Ich bekomme meine Befehle von Gott und nicht von dir, dem Satan. Eine Frage, an die seelsorgerlich an uns gerichtet wird, von wem lasse ich mir meinen Lebensweg befehlen? Wem lasse ich mir mein Leben, die Wünsche diktieren? Der Herr, der ewige Gott, möchte doch mein Gott sein. Und ihn brauche ich doch nicht zu testen. Ihr könnt ein Bügeleisen testen, Kühlschrank könnt ihr testen, mit Testfirmen, wie lange die aushalten, ihr könnt jedes Schloss testen, ob das 2000 Mal durchhält am Auto oder plus 3000 Mal. Ihr könnt testen, aber Gott braucht man nicht testen. Auf Gott ist doch Verlass. Wo soll denn das Misstrauen herkommen, dass ich Gott erst testen muss? Oder sollte ich dem Teufel erst beweisen, dass meine Gottessohnschaft echt ist? Du sollst Gott, den Herrn, nicht versuchen. Der Weg für Jesus war klar vorgezeichnet. Schon im Kapitel 1 des Matthäusevangeliums ist uns berichtet, dass Gott dem Josef den Befehl gab, du sollst das Kind, das von der Maria geboren wird, wie heißen? Jesus. Jeshua. Jehoshua, das Wort Jehova mit drin. Gott rettet. Er ist der Retter in Person. Dazu war Gott schon durch seinen programmatischen Namen beauftragt. Nicht zum bestaunt werden, dass er der große Zampano ist, der von des Tempels Zinne herunterspringen kann und gerettet wird. Nein, er sollte retten. Nicht zum gerettet werden, sondern zum retten. Nicht zum behütet werden ist Jesus in die Welt gekommen, sondern zum behüten. Nicht zum geholfen werden, sondern zum helfen. Und von Gott allein wollte er seine Befehle empfangen. Aber es hat mich beschäftigt, schon damals in Prag, als mir dieser Tempelsturz, dieser Abschnitt ganz neu wichtig wurde. Man braucht ja oft Anlässe, dass einem auch eine Bibelstelle ganz neu wieder in den Blick kommt. Das hat mich beschäftigt, was hat eigentlich der Teufel bezweckt, als er Jesus herausgefordert hat, spring doch in die Tiefe. Wozu wollte er provozieren? Wissen Sie, wie Jesus einmal den Teufel bezeichnet hat? Johannes 8 ist nachzulesen. Er ist ein Mörder von Anfang an. Und nicht bloß in Goethes Faust und in vielen modernen Werken von Schriftstellern wird erst deutlich, dass der Weg, der mit einer Versuchung begonnen hat, der Tod ist. Der Teufel führt mit Vorliebe in den Tod, ins Zerbrechen werden, zerbrochen werden, die Katastrophe. Dieser Mörder von Anfang an wusste doch, was dieser Sturz bedeuten kann. In vielen Gemäldegalerien ist höchst drastisch dargestellt der Engelssturz. Steht zwar nicht in der Bibel, höchstens ein paar Andeutungen. Dass Luzifer, der einst zu den Engeln Gottes gehört haben soll, von Gott verstoßen wurde. Und die Maler haben das dargestellt, wie der mit verzerrtem Blick aus himmlischer Herrlichkeit in die Finsternis gestoßen wird. Offenbarung 12. Wenn Michael den Teufel hinauswirft aus der Welt Gottes, und weh euch hier auf der Erde, ihr habt wenig Zeit, zu euch kommt er hinab und hat einen großen Zorn. Das alles ist komprimiert und kondensiert in dem Wort von Jesus. Lukas 10, ich sah den Teufel fallen, stürzen wie ein Blitz. Jesus hat das schon vorausgesehen im Plan Gottes, dass der Teufel gestürzt wird. Aber nun wollte der Teufel, bevor Jesus sein erstes Wunder tut, seine erste Hilfeleistung leistet, die Sache umdrehen. Wo wir zuerst sehen, wer stürzt. Ihm war doch klar, dass er den Sohn Gottes vor sich hatte. Bist du Gottes Sohn? War nicht nötig, wusste er. Aber er wusste auch, dass denn für den Sohn Gottes gilt. Der Sohn kann nichts von sich selber tun. Nur was er den Vater tun sieht, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und der Vater hat's nicht nötig, Zampano-Kunststückchen zu machen. Für den Vater ist völlig unnötig, ob für den Tempel Szene zu springen. Es gibt Dinge, die Gott nicht braucht. War Jesus klar, wir sollen Gott nicht herausfordern. Der Teufel, der Mörder von Anfang an wusste, wenn Jesus sich drauf einlässt, dann wird er da unten zerschellen. Da kann Gott nicht Ja dazu sagen. Da wird er seine Engel nicht dazu beauftragen, ihn zu retten. Gott hat einen anderen Weg für diesen Jesus. Er hat ihn bestimmt zum Retter der Welt. Sie müssen sich mal klar machen, dass möglich ist, dass der Teufel wollte, dass Jesus, bevor er überhaupt eine Tat tut, kaputt ist. Mir ist das erst in den letzten Tagen aufgegangen. Also da muss uralt werden, wenigstens ich, bis man einige Durchblicke durch die Bibel bekommt. Da hat mir ein Gemeindeglied in Korntal gesagt, was sie da ausgelegt haben, wie Jesus vor dem Leiden Angst gehabt hat im Garten Gethsemane, dass der Schweiß wie Blutstropfen gefallen ist. Da hat doch Jesus nicht Angst vor dem Leiden gehabt. Ich sag, ja, vor was denn? Da hat diese Frau gesagt, der Jesus, der gesagt hat, des Menschen Sohn ist gekommen zu einer Erlösung für viele, dass ich mein Leben gebe zur Erlösung für viele, der konnte doch nicht plötzlich im Garten Gethsemane sagen, Herr, erspar mir diesen Kelch. Ich bin erschrocken. Ich habe 70 Jahre lang über die Leidensgeschichte Jesu weggelesen. Das war mir nie bewusst worden. Wir brauchen diese geschwisterliche Hilfe unter Christen, dass einem die Tiefe der Bibel erst klar wird. Ja, womit hat dann Jesus gerungen? Ja, hat das Gemeindeglied in Korntal gesagt. Er hat mit dem Tod gerungen. Es kam, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger und sein Schweiß wurde mit Blutsoffen. Da der Teufel seine letzte Macht eingesetzt, im Hebräerbrief Kapitel 2 heißt, der Macht hat über Tod, nämlich der Teufel. Jesus wollte nicht den bitteren Kelch des Teufels trinken, sondern den Kelch des Heils, den Gott gewährte. Lieber Vater, hilf mir, dass ich von dieser letzten, Jesus konnte das offenbar bis in Herzschwäche hinein hat er gemerkt, jetzt möchte mich der Teufel sterben lassen, bevor ich zum Erlösungsleiden komme. War die letzte Versuche im Garten Gethsemane, dass der Teufel den Jesus wegputzen wollte, weg vom Fenster haben wollte. Und da hat Jesus den Vater gebeten, Vater, hilf du mir, nimm diesen falschen Kelch von mir, der rette mich fürs eigentliche Leiden. Der Teufel will, dass Jesus, ich kann es bloß nochmal sagen, weggeputzt wird. Wir sollen nicht in der Christenheit so meinen, dass der Teufel dort am Werk hauptsächlich ist, wo es die großen Schweinereien gibt. Die sind schrecklich. Die größte Versuchung ist immer noch, wo uns Jesus nebensächlich gemacht wird. im Dritten Reich. Damals ging ich zur Schule. Da gab es in unserer Klasse ein paar Katholische, viele Evangelische und viele, die gesagt haben, ich bin gottgläubig. Wer aus der Kirche austrat in jenen Jahren, das wurde damals nahegelegt, hat als Bezeichnung nicht gehabt Strich oder verschieden denken, sondern GGL. Der war gottgläubig. Er ist doch fromm. Es gibt viele Dichter, die können fromme Reden halten, die glauben an alle möglichen höheren Wesen, an mögliche Weihen, an Weihestunden, aber kriegen den Namen Jesus nicht über die Lippen. Der Adolf Hitler konnte von der Vorsehung reden und vom Allmächtigen, je weiter der Krieg voranging, aber den Namen Jesus hat er doch nie über die Lippen gebracht. Und in unserer Zeit wird oft gesagt, ach, rede doch nicht so viel von Jesus, das ist evangelikal. Wir reden lieber von Gott, das können auch die Muslime dann mitmachen, die Juden. Da haben wir gemeinsame Basis. Der Teufel ist drauf aus, dass er uns Jesus wegnimmt und bloß noch so ein allgemeines Gottesbewusstsein hat. Darauf war der Teufel, der Mörder von Anfang an aus, bei diesem, spring doch, komm, dann bist du weg. Warum hat Jesus diesen Sprung abgelehnt? Weil er dem Vater gehorchen wollte. Ich nehme meine Befehle nur vom Vater entgegen. Mir ist seitdem und seit jener Stunde in Prag, seitdem ich angefangen habe, über diese Geschichte neu nachzudenken, das Staunen über Jesus groß geworden. Er wollte sich nicht von den Engeln auf den Händen tragen lassen. Wissen Sie noch eine Geschichte, wo Jesus gesagt hat, ich könnte wohl die Engel holen zur Hilfe? Damals im Garten Gethsemane, als der Petrus das Schwert gezogen hat und dreinschlagen wollte und Jesus sagt, lass doch, willst du mit deinem Schwert? Ich könnte den Vater um mehr als 12 Legionen Engel bitten. 12 Kampfeinheiten der mächtigen Diener Gottes, damit ich nicht ins Leiden hinein müsste. Aber wie würde dann die Schrift erfüllt werden? Doch an einer Stelle hat Jesus sich den Dienst der Engel Gottes, des Engels, gefallen lassen. Dort in Gethsemane. Es kam ein Engel und stärkte ihn. Zum Leiden. Zum weiteren Auftrag. Aber nicht zum Bewahrtwerden. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Die kennen das. Von unseren Ausflügen, ja, vielleicht Sie nicht, aber ich als alter Mann, wie das ist, wenn man stolpert. Das kann ganz bös wehtun, wenn man so im zügigen Lauf ist und nicht die richtigen Schuhe hat, sondern Sandalen und dann den Fuß an den Stein stößt. Aber es ist ja nicht das Schlimmste. Das heißt ja nicht mal fallen. Gott nimmt das Allerkleinste. Die Engel werden dich behüten, dass du nicht mal den Fuß an einen Stein stößt. Und da ist mir groß geworden, dass Jesus nicht mal seine Füße, seine Zehen so wichtig waren, dass sie bewahrt werden sollen durch die Engel. So, er ging einen Weg, der vorgezeichnet war, auch durchs Psalmwort, sie werden deine Füße durchgraben. Nicht das, was Psalm 91 sagt, sondern was im anderen Psalm steht, wiederum steht geschrieben. Jesus wusste seinen Weg vorgezeichnet nicht zum bewahrt werden, sondern dass er der große Bewahrer und Helfer der Menschen wird. Von diesem Weg wollte sich Jesus nicht abbringen lassen. Und dann ist mir doch wichtig geworden in diesem Wort, sie werden dich behüten auf allen deinen Wegen, sie werden dich auf den Händen tragen. Das hat ja Jesus ganz anders aufgenommen. Eins der großen Stichworte, schon Matthäus 8. Er hat unsere Schwachheiten getragen. Er wollte nicht getragen werden. Alles komprimiert, was Jesus getan hat, seine Heilung, sein Trost, seine Seelsorge, er trägt mich. Und der Ewigkeit mal, wenn wir je hineinkommen dürften, wird das große Erstaunen doch sein, nicht ich war nicht wankelmütig, ich habe Charakter gezeigt, sondern wie oft, Jesus, hast du mich getragen in Versuchungsstunden, in Verzweiflungsstunden. Wir haben heute Morgen in Korntal so eine tiefgründige Predigt von Bruder Schumann gehört, das groß ist, wie Jesus mich tragen will. Er wollte nicht getragen werden. Das Stichwort tragen taucht in der Bibel so oft auf, sondern Mose sagt staunend über dem Volk Israel, er hat dich getragen, wie ein Vater seinen Sohn trägt in großem Erbarmen. Ich will euch tragen bis ins Alter, heben, tragen, erretten. Große Arbeit unseres Herrn Jesus ist wie komprimiert, kondensiert in diesem Stichwort tragen. Er trägt uns. Er will nicht getragen werden. Du Lamm Gottes, dass du der Welt Sünde trägst. In Jesaja 53 taucht das dreimal auf, dieses Stichwort. Denn er hat die Sünden der vielen getragen. Machen Sie sich dieses Wort vom Tragen Jesu wichtig. Nicht getragen werden, sondern er will tragen. Und dann das andere Wort, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Löst doch ein Aha-Erlebnis aus. Für uns, wenn wir einigermaßen der Bibel zu Hause sind, war doch nicht Jesus verlockend, dass er seinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Sein Weg war ganz anders vorgezeichnet. Wenn wir schon das Stichwort vom Stein nehmen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, Psalm 118, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Was Gott aus diesem verachteten Steinklotz, bei dem die Experten Israels sagten, weg mit ihm, der stört uns bloß. Was Gott aus dem gemacht hat, das tragende Fundament. Auf dies Machen Gottes ging Jesus zu. Nicht dadurch, dass er getragen wird von den Engeln, sondern was du durch mein Leiden machen wirst. Dass ich der große Träger der Sünden sein darf. Verstehen wir, warum Jesus die Versuchung ablehnen konnte? Bring doch. Wird den Menschen imponieren. Sie werden vielleicht diesem Gotteswort glauben. Sie werden von den Engeln noch viel mehr schwärmen, als wir im Jahr 2004 im Augenblick von den Anthroposophen bis weit in die Christenheit hinein von den Engeln schwärmen. Fast manchmal mehr als von Jesus. Nein, nicht sagt Jesus. Es kommt auf mich an. Auf mich, der trägt die Sünden der Welt, euch in euren Schwachheiten trägt. Kommt auf mich an, den Gott zu dem großen Fels, dem Fundament machen wird, der verachtete Stein. Es wäre eine falsche Weichenstellung gewesen, wenn Jesus Ja gesagt hätte zu dem, was der Teufel ihn provozieren wollte. Springt doch da von der Zinne des Tempels. Jesus war nicht berufen, vor aller Welt seine Herrlichkeit zu demonstrieren. Sondern gehorsam zu sein gegen den Vater. Merken Sie, was da für Schwingungen da sind. Wir haben in der Christenheit dauernd die Versuchung, ihr könnt ja doch mit Tausenden zusammenkommen, wenn da Wunder geschehen, wenn Heilungen geschehen, wenn die tolle Musik ist, wenn die Begeisterung aufbricht, da könnte doch Ehre Gottes geschehen. Die Ehre Gottes geschieht dort, wo ein Mensch sich durchkämpft zum Gehorsam, wo er von Jesus getragen wird und beim Gehorsam gehalten wird. Die Grundlinie, die hier schon anklingt in der Versuchungsgeschichte des Herrn Jesus. Und als Jesus auf diesem Weg festgehalten wurde durch den Vater, der ihn auf diesen Weg gestellt hatte, dass Jesus auf diesem Weg nicht ins Stolpern geraten ist, auch durch die Versuchung des Teufels, dass Jesus auf diesem Weg von Gott behütet wurde, dass die Engel Gottes dienten ihm, so hört die Versuchungsgeschichte auf, ihm gedient haben, der gehorsam war, ihm gedient haben auf dem Weg, auf dem es dann hieß, da verließ ihn der Teufel eine Zeit lang, bis dann die letzte schlimme Versuchung kam. Liebe Schwestern und Brüder, so verstanden ist das Psalmwort aus Psalm 91 total verlässlich. Er wird dich behüten auf all deinen Wegen. Wir können vielleicht mit unserem Gehorsam, auch wenn wir es noch so sehr uns vornehmen, nicht durchhalten. Gegen den mächtigen Versucher. In der Christenheit spricht man heute nicht mehr gern über den Teufel, sagt es ein Ammenmärchen. Umso mehr spricht die moderne Literatur vom großen Versucher, vom Teufel. Umso mehr merken Menschen, dass unsere Welt in Klauen des Teufels ist, dass Teufel los ist in unserer Welt. Und gegen diesen mächtigen Versucher genügt es nicht, wenn ich mir vornehme, ich bleibe hart, ich bleibe auf einem klaren, gehorsamen Weg, sondern die Engel Gottes wollen uns dabei dienen, dass wir auf dem Weg des Gehorsams bleiben. Und ein riesengroßes Zutrauen haben zu dem lebendigen Gott, der uns nicht zu allen möglichen Kunststückchen bereit machen will, sondern zum Dienen. Dort, wo er uns brauchen kann. Jetzt darf ich mit Ihnen beten. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du für die Deinen, die dir gehören sollen, diesen Weg so klar von Anfang an gegangen bist. Den Weg des Gehorsams, dass wir Gott nicht herausfordern müssen, dass wir auch klar wissen können, was du willst, dass wir dich nicht beleidigen müssen durch unseren Ungehorsam. Herr, nun hilf uns, dass wir, die wir hier versammelt sind, das neu spüren, dass du deine Macht in uns hineingeben kannst, uns festhalten willst auf dem Weg mit dir, Jesus. Amen.